Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW7. Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW7 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und natürlich habe ich ein paar schöne Themen vorbereitet. Es wird unter anderem um den Super Bowl gehen. Nachdem wir Lego, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche dabei hatten, haben wir heute Playmobil dabei und ich habe zwei sehr, sehr schöne Fundstücke. Ich würde sagen, wir starten. Los geht's! Und wir starten hiermit.
Die Marketing-Themen der Woche.
Und da müssen wir natürlich oder vielleicht, wie ich angekündigt habe, jetzt auch mal über Playmobil sprechen, nachdem wir letzte Woche über Lego gesprochen haben. Gleiches Recht für alle, würde ich sagen. Und natürlich war auch im Nachgang der Spielwarenmesse viel über Playmobil gesprochen. Für Playmobil war natürlich auch die Spielwarenmesse wieder ein Highlight, wo es natürlich darum ging, so ein bisschen die Richtung der Marke auch wieder einzuläuten und klarzumachen, nachdem die Marke ja einige schwierige Jahre hinter sich hatte. 2023 mal grundsätzlich so ein bisschen Plot verloren, musste also wieder Kontakt aufbauen zur Basis, zu den Kundinnen und Kunden und so weiter. Dann 24 natürlich auch geprägt durch die Entlassungen und überhaupt durch den Sanierungskurs. Und jetzt soll 2025 eben laut Pressekonferenz und laut den Infos von Playmobil auch so ein bisschen wieder das Comeback-Jahr sein. Und dafür hat man sich durchaus in Schale geworfen, würde ich mal sagen, beziehungsweise einige Investitionen unternommen und grundsätzlich anscheinend sehr, sehr viel auch an Personalressourcen investiert. So zumindest CEO Barry Kurter, der auf der Spielwarenmesse eben beschrieben hat, dass er durchaus stolz ist, was das ganze Team jetzt in den letzten 12 Monaten auch bewegt hat und deswegen auch stolz ist auf einige Innovationen. Da ganz vorne dran die Sky Trails. Das ist eine Art, man hat es schon auch ein bisschen in den Medien gelesen. Es ist vielleicht an Ravensburger und Gravitrax orientiert. Das ist so eine Art moderne Kugelbahn, kann man sagen, für alle diejenigen, die jetzt gar nicht mehr so in diesem Business sind oder noch nicht in diesem Business sind. Also Gravitrax von Ravensburger, eine Art sehr, sehr moderne Kugelbahn und Ähnliches möchte jetzt Playmobil aufmachen. Hinzu kommt insgesamt eine ganze Kommunikationsveränderung auch bei Playmobil. Das heißt, man möchte auch so ein bisschen Medienmix verändern, ein bisschen weniger abhängig sein vom TV. Das heißt also mehr im Digitalen auch unterwegs sein. Auch grundsätzlich aufgrund dessen, dass unter anderem auch Skytrails eben eine erklärungsbedürftige Marke bzw. ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, wo man erstmal aufbauen muss, dass das natürlich auch von Playmobil kommt. Das also so dieser Medienmix, diese ganze Kommunikationsveränderung auf jeden Fall auch ein weiterer Schritt. Und insgesamt hat man auch mal bestätigt, dass man auch das Thema Produktlizenzen weiter im Fokus haben wird. Das heißt also, man kann auch weiterhin von Playmobil erwarten, dass man da immer wieder Allianzen mit unterschiedlichen Marken kreiert, um so auch die Marke auch grundsätzlich aufzuladen. Das heißt also, da einiges grundsätzlich geboten. Insbesondere hat man ganz, ganz viel Hoffnung bei diesen Skytrails, weil man da 12 Monate intensiv dran gearbeitet hat und eben glaubt, dass das so ein weiterer, neuer, wichtiger Schub für die Marke auch sein kann. Ja, wie ordne ich das Ganze jetzt ein? Ich bleibe ehrlicherweise skeptisch. Einerseits aus Markenperspektive und andererseits auch als selber sozusagen Nutzer bzw. Vater, der natürlich auch das ein oder andere Mal Playmobil kaufen muss, kaufen will, vielleicht auch geschenkt bekommt und so weiter. Warum bin ich skeptisch aus Markenperspektive und auch aus meiner persönlichen Perspektive? Ich bleibe dabei und das wird durch die ganzen Informationen jetzt ehrlicherweise nochmal bestätigt, dass Playmobil so ein bisschen den eigenen Kern weiterhin verloren hat beziehungsweise ihn nicht mehr im Fokus hat. Das erkenne ich einerseits daran, dass die Produkte, wenn ich sie habe, also wir haben so ein Krankenhaus mit 314 Teilen, das ist für Kinder unterschiedlichen Alters eigentlich gar nicht so sinnvoll, weil diese Teile gehen immer ständig verloren und so weiter. Da habe ich den Eindruck, dass man so ein bisschen zu viel in Richtung Lego gehen wollte, vielleicht zu viel individualisieren wollte, zu viel auch bieten wollte, was gar nicht notwendig ist. Am Ende ist Playmobil schon so ein bisschen dieses statische Spielen. Du kannst natürlich deine Welten aufbauen, du kannst die Figuren bewegen. Du hast auch das ein oder andere bewegliche Element, aber es muss eben nicht diese ganze Miniaturgeschichte sein, weil dafür stehen vielleicht andere Marken oder vielleicht ist es auch grundsätzlich aus Nutzersicht gar nicht so notwendig, diese Feinheiten drin zu haben, weil dann wird es schon sehr, sehr spezifisch, sehr verspielt und so weiter. Das heißt, einfach mal wieder wirklich so diesen Gegenentwurf zu Lego auch zu feiern, zu zelebrieren, sich mal wieder ganz bewusst zu sein, dass Themenwelten, die großen mit den Figuren, vielleicht das gerade dieser Unterscheidungsfaktor ist, was du bei Lego eben nicht hast in der Form, weil da musst du es bauen, das ist auch nicht ganz so, ich sag mal, klar und deutlich auch zu sehen, diese Themenwelt, das mal wieder so richtig in den Vordergrund zu rücken, das wäre für mich ehrlicherweise auch eine entscheidende Strategie und vielleicht auch eine Kommunikation gewesen, mit der man es auch zurückgeschafft hätte. Jetzt ist natürlich die große Gefahr der Verzettelung da. Man hat ein neues Produkt, was erstmal funktionieren muss. Man muss auch den Wettbewerb dort einfach outperformen. Man muss das Ganze jetzt erstmal auch wiederum vermarkten und kommunizieren. Das sind alles Herausforderungen, die jetzt hinzukommen. Und ich bin auch skeptisch, was diese ganzen Allianzen und diese ja, Kooperationen mit anderen Marken angeht, weil das kostet unheimlich viel Geld und es lädt zwar in irgendeiner Form Playmobil auch auf, aber eigentlich wiederum nicht unbedingt im Kern, weil es natürlich unheimlich stark auch abhängig ist von den Marken, die dort kooperieren bzw. die Allianzen aufbauen. Also ich bleibe dabei, ich werde so das Gefühl nicht los, dass es eine Art Verzettlung ist, dass zu viele Themen aufgebaut werden, dass man irgendwie jetzt bei allem sagt, naja, das machen wir jetzt ja auch, ja klar, digitale Erweiterungen gehören dazu, zu den Produkten ist logisch, man möchte übrigens keine weiteren Filme machen, das ist schon mal gut, dass man da offensichtlich den Fokus wiedergefunden hat, aber man macht irgendwie so das alles, was alle anderen auch machen, das heißt, dass man, was man auch so sehen kann, aber so richtig die Antwort, was denn eigentlich Playmobil ist, die Antwort habe ich nicht so wirklich bekommen und der neue Claim, die Welt ist dein Spielplatz, auch dieser Claim gibt diese Antwort ehrlicherweise nicht. Diesen Claim sehe ich auch sehr kritisch, ja, ist auch sehr schwierig an, weil er für mich irgendwie nicht so richtig was aussagt. Er sagt eben nicht, was Playmobil eigentlich liefert. Er gibt keinen Produktnutzen direkt dran, sondern er ist eigentlich nur so eine emotionale Verstärkung dessen, was man irgendwie hofft, dass die Leute damit verbinden, beziehungsweise was vielleicht so ein bisschen eine Möglichkeit sein kann, die ich mit Playmobil verbinde. Aber ich glaube, es wäre gut gewesen, diesen Claimer wieder etwas funktionaler, etwas nutzenorientierter, etwas mehr mit einem Versprechen zu verbinden. Das wäre vielleicht eher eine Möglichkeit gewesen, damit man den Eltern und auch den Kindern draußen mal wieder so richtig vermittelt, naja, was ist denn eigentlich bei Playmobil so wirklich drin? Es kann gut sein, dass diese Innovationen wie zum Beispiel Skytrails natürlich funktionieren werden auf der Produktebene. Ob es die Marke, die richtige Marke Playmobil so richtig auflädt und damit auch alle anderen Produktsegmente und vor allen Dingen die Kernsegmente stärkt, da habe ich meine Zweifel dran. Und weg vom Spielen im Kinderzimmer zum Spielen im Stadion und wir sind natürlich beim Super Bowl angekommen und natürlich gab es sehr, sehr viel Diskussion auch wieder über die Halbzeitshow und auch natürlich die Kampagnen und die Spots dort. Ich muss sagen, es war etwas ruhiger dieses Jahr, jetzt gerade im deutschsprachigen Raum oder auch in Deutschland, was wahrscheinlich an der Bundestagswahl lag. Das heißt, wir haben nicht ganz so viel uns mit den Spots auch auseinandergesetzt. Da gab es eigentlich diesmal in gewisser Weise ein bisschen mehr Spannung, dass man das dann beim Super Bowl aus gesehen hat. Aber auf jeden Fall kann man wieder feststellen, es waren natürlich wieder einige großartige Spots dabei. Und was auch interessant war, es gab eine Untersuchung in den USA von einer Marktforschung, die mal ja über 6 Millionen Artikel und Posts analysiert hat und mal versucht hat herauszufinden, welche Marke ist denn so ein bisschen der Gewinner der Super Bowl-Zeit, auch der Previews vorher und so weiter. Das heißt, über welche Marke wurde denn vor allen Dingen viel gesprochen. Und allen voran ist dort Tubi zu nennen. Das ist eine Fox-Tochter. Das war diejenigen, die den Super Bowl übertragen haben. Und natürlich wurde über die unheimlich viel geredet. Das heißt, da ist diese Strategie von Fox und Tubi offensichtlich schon mal aufgegangen. Das heißt also, diese Gründung der Tochter und diese Streaming-Dienst-Tochter, die jetzt eben den Super Bowl übertragen hat, hat schon mal gewonnen. Weiter hinzu kommen nur den Top 20, aber schon die üblichen Verdächtigen, nämlich diese ganzen Food-Marken. Kennen Sie alle ehrlicherweise auch gar nicht alle oder hab's jetzt gar nicht so parat, aber auf jeden Fall sind es die typischen Food-Marken, die natürlich im Zuge vom Super Bowl einfach versuchen, so ins Relevant Set zu kommen, auch wieder ihre Marke zu stärken und natürlich danach direkt zu Abverkäufen dann auch zu führen bzw. zu konvertieren. Das ist natürlich einer der Fokuspunkte beim Super Bowl, neben dem grundsätzlichen Aufmerksamkeitsaufbau. Und ein Gewinner war durchaus auch noch dabei, nämlich Nike, über die spreche ich gleich auch nochmal, über die wurde nämlich auch überdurchschnittlich viel gesprochen. Was aber mal auch ein Punkt ist, über den ich noch mit euch sprechen wollte, ist ein Verlierer dieser Analyse bzw. auch des Super Bowls, weil Pfizer hat im Zuge vom Super Bowl auch einen Spot kreiert und hat vor allen Dingen über ihre Krebsforschung reden wollen. Das heißt also, da ging es schon so ein bisschen um das Thema Haltung. Sie wollten also die Marke offensichtlich positiv aufladen und haben einen ja durchaus guten, schönen Spot gemacht. Man sieht ein Kind, das offensichtlich den Krebs besiegt hat und dann auch am Ende wieder zur Mutter findet und der Spot ist definitiv unterhaltsam. Er ist gut gemacht, er passt so richtig in den Super Bowl rein. Aber die Marktforschung hat rausgefunden, dass 92% der Posts und der Artikel und alles, was so drüber gesprochen wurde, negativ waren. Das heißt also, man hat diesen Spot insgesamt relativ kritisch gesehen. Was lernen wir daraus? Naja, du musst schon bereit sein, um beim Super Bowl auch aufzutreten und du musst schon auch die richtige Tonalität finden. Bei Pfizer war einfach das Problem, dass man das Ganze als sehr heuchlerisch wahrgenommen hat und vielleicht auch nicht unbedingt als sehr glaubwürdig wahrgenommen hat. Das heißt also, Pfizer hatte die große Idee, hier Haltung zu kreieren oder eine Haltung darzustellen, auch eigene Punkte zu sammeln, vielleicht als Arbeitgeber, vielleicht grundsätzlich auch als Marke, dass man nämlich in der Krebsforschung unheimlich stark engagiert ist, was natürlich eine super Geschichte ist. Die Menschen haben es ob der Kosten und auch dessen, dass es für viele Menschen ja eigentlich nicht so leistbar ist, vielleicht auch in Krebsmedikamente zu investieren und dadurch auch geheilt zu werden, dass das Ganze irgendwie nicht so richtig rüberkam. Und dann diese Geschichte mit dem kleinen Jungen, der den Krebs besiegt hat, offensichtlich irgendwie so aus dem Mittelstandsmilieu kommt, dass der dann irgendwie von Pfizer gerettet wird, das kam offensichtlich nicht so wirklich an bei den Leuten. Das heißt also nochmal, wenn du so eine Botschaft setzt, wenn du so einen Super Bowl-Spot hier setzt, dann musst du dafür bereit sein, dann musst du auch die entsprechende Glaubwürdigkeit mitbringen und du musst dir sehr, sehr genau überlegen, wo deine Marke denn auch steht, wie über deine Marke gesprochen, gedacht wird und so weiter. Und dann sollte der Spot auch dementsprechend aufgebaut sein, damit er wirklich erfolgreich sein kann. Weil jetzt am Ende, muss man sagen, hat Pfizer wahrscheinlich 6-7 Millionen Euro oder Dollar für diesen Spot ausgegeben, dafür, dass die Menschen eigentlich relativ negativ darüber sprechen. Also da wird ein Marketingleiter auf jeden Fall einiges zu erklären haben. Und dann kommen wir wieder zu dieser Kategorie.
Der Gewinner der Woche.
Ja, ich glaube, es ist ein Hattrick auf jeden Fall. Ich habe jetzt selten, auch letztes Jahr, die Gewinner immer gehabt, aber auch diese Woche habe ich einen Gewinner dabei. Und es ist Nike, die ich jetzt diese Woche zum Gewinner hier auserkoren habe. Warum? Weil Nike nämlich zu den besagten Super Bowl-Gewinnern und auch grundsätzlich zu den Werbepartnern dort gehörte. Das heißt, also man war in dieser Analyse auch unter den Top 5. Soweit jetzt ja mal noch nichts Gewinnermäßiges, weil da hätten sie ja schon Top 1 oder Top 2 sein müssen hinter Tubi. Aber was sie zum Gewinner gemacht hat, war der grundsätzliche Aufschlag, der mir auch persönlich sehr gut gefallen hat. Nämlich Nike zeigt ganz eindeutig, wir sind wieder zurück. Und zwar mit einem weiteren Spot, wo sie wirklich das Thema Sieger- und Gewinnermentalität in den Vordergrund rücken. Diesmal nicht ganz allgemein mit ihren ganzen Stars, sondern insbesondere bezogen auf Frauen. Und dort zeigen sie ein bisschen das Dilemma von Frauen auch auf, dass Frauen eigentlich gemeinhin immer noch in der Gesellschaft immer so ein bisschen als ja zweite Klasse Sportler gesehen werden, die die Stadien nicht füllen können, die nicht immer so im Rampenlicht stehen, wenn sie was gewinnen und so weiter. Und genau um die möchte sich eigentlich Nike jetzt hier kümmern, mit einer klaren Anthem, wie sie es genannt haben, also Brand Anthem, und zwar So Win. Das heißt, sie sagen einfach, egal wie es um dich steht, du sollst gewinnen, du sollst da auf dem Siegerpodest stehen, das auch entsprechend genießen können. Und egal, auf welcher Basis du aufbaust, von wo du kommst und so weiter, du sollst gewinnen und du sollst es dir auch verdienen und du sollst es dir auch erlauben und so weiter. Das heißt, es bleibt eigentlich so von der Tonalität, ähnlich wie auch zu Olympia, was ich ja letztes Jahr auch hier sehr gelobt habe, bleibt es ein ähnlicher Spot, der in eine ähnliche Richtung geht, wo sie einfach sagen, ja, gewinnen darf erlaubt sein und auch gewinnen und andere zu Verlierern machen soll auch erlaubt sein. Das heißt, es geht hier wirklich darum, so ein bisschen zu polarisieren und zu sagen, wir müssen nicht immer hier Friede, Freude, Eierkuchen machen, wir müssen nicht immer hier irgendwie im Team alles möglich machen, sondern wie gesagt, du darfst dir erlauben, auch mal sozusagen in gewisser Weise gewisse Opfer zu bringen, um zu gewinnen. Das ist eigentlich so dieser Inhalt innerhalb dieses wunderbaren Spots, der natürlich knapp eine Minute ging, wie jeder Super Bowl-Spot auch entsprechend gekostet hat. Und dort sieht man unterschiedliche Sportlerinnen und Sportler aus dem Nike-Universum, die eben ja vielleicht einige Schwierigkeiten und Herausforderungen haben, aber trotzdem es sich erlauben zu gewinnen. Und deswegen für mich ein ganz großer ja, Gewinnerspot wiederum, weil Nike zeigt jetzt hier mal wieder richtig Kante oder erneut Kante, kann man sagen. Man sieht also, die Tonalität ist wieder da, man sieht also, die Konsistenz ist auch wieder da, man baut auf dem auf, was man auch im Sommer schon kreiert hat und man geht da nicht irgendwie so in eine andere Richtung und bricht damit wieder, weil man vielleicht jetzt wiederum einen Neustart versucht. Das heißt also, Nike ist zurück beim Brandbuilding, da haben wir eh schon genug drüber gesprochen, die ganze Performance-Marketing versus Brandbuilding-Kiste, dass Nike sich da die letzten Jahre ja so ein bisschen vertan hat, möchte ich mal ganz gelinde ausgedrückt sagen. Aber sie sind zurück im Brandbuilding, sind zurück beim Polarisieren. Sie sagen auch, Nike, selbst wir als größte Marke, können auch polarisieren. Wir müssen nicht für alle da sein, sondern wir wollen wieder anziehungsstark sein darüber, dass wir Kante zeigen. Und das muss nicht so sein. Man kennt auch die Spots von den anderen Großen, wo man immer so ein bisschen das Gefühl hat, ja, monumental auf jeden Fall, aber so richtig spezifisch, so richtig kantig, so in die Mitte rein, das ist es nicht unbedingt immer. Und das macht Nike hier definitiv. Ein Wermutstropfen, eine Kritik habe ich aber schon, weil es gab dann schon auch so ein paar Artikel, die gesagt haben, ja, Nike entfernt sich von Just Do It, neuer Claim ist jetzt So Win. Darüber ist ehrlicherweise nicht zu lesen. Nike sagt nach wie vor anscheinend Just Do It und haben auch gesagt, diese So Win ist ihre Brand Anthem, also nicht Claim, Slogan, Tagline, wie auch immer. Das hätten sie auch deutlicher machen müssen dann in dem Zuge. Aber das zu moderieren, das wäre eigentlich nur eine Aufgabe von Nike gewesen. Also klar zu sagen, wir hängen denn jetzt Just Do It und So Win zusammen. Und das muss man auch dazu sagen, diese beiden, ja, ich sag mal, Sätze oder Slogans, die sind natürlich wunderbar miteinander zu verheiraten. Man hätte also sehr schön diese Kombination auch bringen können, wie aus Just Do It So Win wird oder wie das eine Weiterentwicklung ist oder wie man das eben weiterdenkt. Jetzt auch spezifisch für eine Kampagne, für eine gewisse Phase. Aber natürlich sind wir nach wie vor die Just Do It-Marke oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch anders, als ich es wahrgenommen habe. Fakt ist, sie haben es nicht moderiert. Und ich finde gerade von so Weltmarken und von Marken, die in der Markenführung natürlich auch so ein bisschen das Ansinnen haben, immer vorne dran zu sein, da kann man diese Moderation, diese Erklärung und dieses schöne Narrativ, was aus meiner Sicht ja sehr gut passt, kann man schon erwarten, dass man das auch in irgendeiner Form auch auflöst. Deswegen so ein kleiner Wermutstropfen, so ein kleiner Minuspunkt bei einer ansonsten wunderbaren, weiter gestärkten Comeback-Kampagne von Nike. Und wir kommen zur Abschlusskategorie.
Die Fundstücke der Woche.
Und ich habe erst vor kurzem mit ein paar Freunden darüber gesprochen, wie lustig es denn wäre, diese ganzen YouTube Trends der letzten Jahre, also von der Manneker Challenge zum Beispiel oder auch dieses Ice Bucket Challenge und natürlich auch der Harlem Shake. Wie witzig das wäre, so richtig late to the party zu sein und das mal auch zu machen, gerade wenn es so Marken sind, die vielleicht ein bisschen late to the party sind. Und als ob man unser Gespräch bei einem kühlen Getränk vielleicht mitgehört hätte, hat das IKEA jetzt gemacht. IKEA ist late to the party und bringt jetzt diese ganzen YouTube-Trends wieder groß raus in gewisser Weise, allerdings mit einem bewussten Hintergrund. Und zwar ist IKEA late to the party, und zwar was das Thema Sammelpunkte und Treuepunkte in ihm IKEA Family Produkt angeht. Das heißt also, IKEA Family hat jetzt angefangen, diese Treuepunkte, so ein Sammelsystem aufzubauen bei der Marke IKEA Family, die es ja schon seit ein paar Jahren auf jeden Fall gibt, und hat selber auch selbstkritisch gesagt, naja, wir sind so ein bisschen spät dran. Das gibt es natürlich irgendwie bei jeder Marke. Viele haben es von uns erwartet, wir haben es nicht geliefert. Jetzt kommt es aber. Und genau deswegen machen sie diese ganzen Internettrends der letzten Jahrzehnte, will ich mal sagen, wieder mit. Und das ist mal definitiv sehr sehenswert und auch sehr lustig und natürlich wunderbar selbstironisch. Passt also zur Marke IKEA, passt zur Tonalität und ist einfach grundsätzlich ja fast einfach einen Blick wert. Also schaut es euch auf jeden Fall an. Ist immer mal wieder lustig, auch den Harlem Shake zu sehen. Und ja, wie gesagt, eine wunderbare Möglichkeit, nicht einfach jetzt dein Treuesystem hier zu launchen, sondern auch zu überlegen, wie kriegen wir das denn jetzt gut in die Köpfe und da so ein bisschen Aufmerksamkeitshascherei, ein bisschen auch Positivität reinzubringen, was Lustiges reinzubringen. Das wird definitiv mal dabei helfen, diese Treuepunkte, dieses Treuepunktesystem auch bekannt zu machen. Und dann kommen wir noch zu Cadbury. Die haben auch eine sehr schöne Kampagne gemacht. Geht ja nur um so ein fast inzwischen profanes Produkt wie Schokolade. Einige werden mich jetzt vielleicht schon auch steinigen dafür, dass ich das gesagt habe. Nein, grundsätzlich ist Schokolade natürlich immer mehr Commodity, muss man sagen. Wenn auch Milka jetzt reduzieren muss und die Produkte grundsätzlich immer günstiger werden in vielen Bereichen, merkt man, Schokolade wird zu einem Commodity-Produkt. Das heißt also, du hast sicherlich ein bisschen Treue am Regal noch, aber am Ende essen die Leute die Schokolade in sich rein und denken wahrscheinlich über die Marke immer weniger nach. Und genau da versucht Cadbury auf der einen Seite natürlich ihrer eigenen Marke zu helfen, auf der anderen Seite aber auch mal wieder zu zeigen, warum ist denn diese Produktgattung Schokolade so schön? Was ist denn das Besondere daran? Wenn ihr mal über Schokolade nachdenkt, werdet ihr vielleicht merken, dass ihr euch nicht immer selber alleine eine Tafel reinzieht, sondern ganz oft natürlich auch teilt. Das ist natürlich in diesen Tafeln auch wunderbar möglich, dass man die Stücke eben aufteilen kann. Und genau das nutzt Cadbury, um jetzt eben diesen emotionalen Anker, diesen emotionalen Hintergrund beim Schokoladenkonsum mal wieder darzustellen, indem sie bei einer limitierten Edition mal zeigen, ja, wie kann man denn vielleicht Schokolade teilen, indem auf der Schokoladentafel Botschaften drauf sind. Dieser Teil ist zum Beispiel für denjenigen, der sich an den Geburtstag erinnert, und das ist für denjenigen, der die Karten geschrieben hat. Also das heißt, man sieht dort, dass es sich so ein bisschen aufgeteilt wird. Dann, das ist für denjenigen, der die Slides präsentiert hat, das ist für denjenigen, der alles vorbereitet hat, und das ist für denjenigen, der während der Präsentation die Notes genommen hat. Also auch das natürlich eine Art Teamaufstellung, wo man auch da mal die Schokolade teilen kann. Das ist für denjenigen, der gekocht hat, das bin meistens ich auf jeden Fall, der kriegt also auch ein Stück Schokolade, aber auch für denjenigen, der danach vielleicht die Geschirrspülmaschine anmacht. Das heißt also hier ganz schöne Geschichten auf jeden Fall, wo man sich mal wieder dran erinnert. Ja, es gibt auf jeden Fall immer mehrere Leute, die an etwas beteiligt sind, und Schokolade ist ein wunderbares Produkt, um das zu teilen und das auch zu zelebrieren und sich dessen auch bewusst zu machen. Sehr schöne Idee von Cadbury, die so ein bisschen sich von den funktionalen Themen von einer Schokolade wegbewegt und auch löst und stattdessen hin zu der emotionalen Komponente geht und die auch mal wieder so ein bisschen in die Erinnerung bringt. Ja, sehr schöne Idee auf jeden Fall, fundstückgerecht, und mit diesem Fundstück würde ich euch mal ins Wochenende verabschieden, und vielleicht holt ihr euch eine Tafel Schokolade und überlegt euch genau, wie ihr die warum auch aufteilt. In dem Sinne ein wunderbares Wochenende, einen schönen Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.